Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, der Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. In unserer heutigen Ausgabe, die Folge Nummer 53, haben wir ein schönes Paar zu Gast. Beide sind aus dem warmen Süden Europas. Und beide haben irgendwie auch ein bisschen mit dem Ballett zu tun, der eine mehr, die andere vielleicht weniger. Zum einen ist da die spanische Pianistin Eva Lorenta Diaz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Das war toll.
Gut. Einst hat sie Solo-Piano, Korrepetition, ich stolpe immer über dieses Wort, und Liedbegleitung studiert, war solistisch tätig und sammelte Erfahrung in der zeitgenössischen Musik, im Gesang und im Ballett. Sie studierte Solopiano in Spanien und Frankreich sowie Korrektion und Liedbegleitung. Anschließend war sie solistisch tätig und sammelte Erfahrungen in weiteren Bereichen, nämlich da kam noch die zeitgenössische Musik dazu, Begleitung von Instrumentalmusik, Gesang und Ballett sowie Improvisation. Seit Oktober 2016 ist sie jetzt als Korrektion. Da lacht sie, ja, ich muss auch lachen, für Ballett und Oper am Theater Ulm engagiert. Herzlich willkommen, Eva Lorenta Diaz.
Ja, vielen Dank.
Mit diesem Wort werde ich heute noch viel Spaß haben. Das ist mir das letzte Mal nämlich auch schon passiert, als meine Kollegin von dir da war. Aber wir kriegen das irgendwie hin, oder ich umschiffe das Wort einfach. Der zweite im Bunde ist heute ein Herr, den wir schon mehrfach zu Gast hatten und auch sogar in anderen Sendungen schon, nämlich der Roberto Scafati. In Italien geboren, ist er seit 94 am Theater Ulm immer wieder engagiert. Zunächst als Tänzer der Kompanie. Seit 2009 ist er für die Sparte Tanz als Ballettdirektor verantwortlich. Er choreografierte zahlreiche Ballettabende und sicherte sich mit seinen Arbeiten einen festen Platz im Herzen des Ulmer Publikums. Am 22. Februar wird seine letzte Ulmer Arbeit, nämlich Dornröschen, Premiere feiern. Zur Spielzeit 18/19 wechselt er nämlich mitsamt seiner ganzen Kompanie, zumindest wurde mir das so gesagt, ans Theater Trier. Wir möchten mit ihm heute nochmals über diese Zeit in Ulm reden, über die Highlights, aber vielleicht auch über Dinge, die nicht so ganz rund gelaufen sind. Die soll es ja auch mal ab und zu geben. Herzlich willkommen, Roberto. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, vielen Dank.
Im Moment wird an Dornröschen gearbeitet. Habt ihr da Berührungspunkte gehabt, ihr zwei, in dieser Produktion? Nö, oder?
Nö, nicht wirklich.
Du hast
Nein, ich begleite die Trainings vom Ballett jeden Tag. Und das gibt es, wie gesagt, jeden Tag für jede Produktion.
Also doch Berührungspunkte,
ja,
ne?
Ja, genau, aber das hat mit der Produktion eigentlich nicht so viel zu tun.
Okay.
Ja, das ist um 11 Uhr fertig und danach bin ich nicht mehr da.
Und dann kommt der Roberto erst.
Genau, danach kommt der Meister.
Der steht nicht vor 11 Uhr aus.
Aber sie spielt eine große Rolle für die Company.
Eins ist ja noch was euch zumindest ein bisschen verbindet, denn Eva, du sprichst auch Italienisch, habe ich gehört.
Ja, ich habe in Italien 4 Jahre gewohnt und da habe ich die Sprache ganz, ganz gut gelernt, auch weil es eine Sprache ist, das ganz, ganz ähnlich zu meiner eigenen Sprache ist. Und
unterhaltet ihr zwei euch auch mal auf Italienisch?
Immer
Italienisch, nur eigentlich.
Also das lassen nur wir jetzt heute hier, sonst verstehe ich nämlich nichts mehr. Ihr kommt wahrscheinlich beide jetzt gerade aus dem Theater. War das heute schon auf der Agenda?
Ja.
Du bist gerade
herrannt
sozusagen.
Und danach gehen beide noch.
Ja. Und heute Abend wahrscheinlich dann auch gleich nochmal, oder?
Ja.
Bei dir, Eva?
Ja, das Ballett probt im Moment ganz viel, weil sie Premiere nächste Woche haben. In Oper fangen wir morgen die Proben für eine neue Produktion an. Und das bedeutet, heute war ganz ruhig.
Das ist doch auch mal angenehm.
Ja.
Dafür seid ihr heute bei uns im Radio. Ich bin gespannt auf die nächste Stunde. Wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann werden wir uns natürlich erstmal mit der Lady unterhalten. Die Plattform auf der 102,6, heute wie alle vier Wochen mit Akteuren aus dem Ulmer Theater, wie gewohnt Ladies First. In diesem heutigen Fall ist das die Eva Lorenta Diaz. Ich mag diese spanischen Namen einfach. Ich finde diese Doppelnamen dann auch immer, die haben sowas Elegantes. Ne? Das ist schön.
Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, zwei Nachnamen zu haben, aber ich halte trotzdem die beide. Ich mag das, ja.
Das ist ja im Spanischen, glaube ich, immer noch der Name von der Mutter. Und
erste Nachname ist der erste Nachname von der Papa und zweite von der Mutter.
Ah, okay, so ist es. Ne?
So, Lorent ist mein Vater und Diaz ist meine Mutter.
Und wenn du jetzt einen Deutschen heiraten würdest und ihr würdet einen Doppelnamen, dann käme noch mal einer dazu. Wow, das wäre dann lange.
Nein, weil jedes Mal ist nur der erste.
Ah, okay.
Genau.
Okay. Eva, du bist in Spanien geboren, das haben wir ja jetzt gerade schon mitbekommen. Mhm. Wo denn eigentlich genau? Bist du ein Stadtkind?
Ja, ich bin ein Stadtkind, aber von einer ganz kleinen Stadt, die Cuenca heißt. Cuenca ist in La Mancha. Weißt du, Don Quixote de la Mancha, genau.
Aber man kennt ja nur irgendwie den La Mancha.
Ja,
aber
es gibt nicht viel mehr.
Wo ist das denn? Norden, Süden, Osten, Westen?
Das ist irgendwo zwischen Madrid und Valencia. So Zentrum Ost.
Ah ja, okay. Also im Osten, das heißt Richtung Küste.
Richtung Küste, ja genau.
Oh, schön.
Richtung.
Ja. Aber die hast du quasi die Meerluft schon gerochen, mehr oder weniger?
Ja, es ist auf die Berge eigentlich.
Ah, okay.
Genau, es ist eine ganz schöne Stadt, ganz klein und die ist auf die Berge, da ist gar nicht warm. Leute denken immer, dass Spanien nur Sonne und Strand ist, ist aber nicht.
Ja, das ist ja in Italien auch so, da gibt es ja durchaus auch kältere Ecken, oder nicht kältere, aber kühlere, aber in Bergen schneit es auch mal.
Ja, genau, so ist das.
Ja, inzwischen bist du in die weite Welt hinausgezogen, du hast die Tasten studiert und spielst hervorragend Piano und arbeitest auch am Theater jetzt. Wie hat es denn eigentlich alles begonnen? Stammst du aus einem kunst- und kulturgeprägten Elternhaus?
Auch jein. Also meine Eltern waren nicht Musiker, aber sie haben die klassische Musik gelebt und geliebt und wir haben das zu Hause immer gehabt. Ich bin mit Tchaikovsky-Ballett aufgewachsen.
Ah ja, okay.
So ist es. Oh. Und genau, am Anfang war ich Tänzerin. Ich wollte eine Tänzerin sein.
Du wolltest so eine kleine prima Ballerina werden.
Genau, ne? genau.
Okay. Das habe ich nicht gewusst.
Das hast du nicht gewusst. Und habe mit Ballett angefangen. Und dann haben sie mir gesagt, wenn ich eine Tänzerin sein möchte, soll ich ein bisschen Musik lernen. Ich wollte nicht, weil das Wort, das man für Musik in Spanien an der Zeit benutzt hat, war Solfeo. Und Solfeo, wenn ich wörtlich übersetze, würde so etwas bedeuten wie hässliche Sonne. So, ich wollte die hässliche Sonne nicht lernen.
Die hässliche Sonne.
Genau, Solfeo. Solfege ist das französische Wort. Mein Vater hat gesagt, ja, ein bisschen Klavier wäre auch gut. Und dann habe ich das geliebt und mit dem Ballett irgendwann aufgehört. Aber ich habe ganz lang getanzt, bis ich 16 oder 17 war.
Wow.
Habe ich getanzt und gespielt.
Okay. Und nicht die Ambition verspürt, beim Tanzen zu bleiben?
Nein, eigentlich nicht, weil ich mag Schmerzen nicht und Schwitzen mag ich auch nicht.
Okay. Und dann hast du gedacht, nee.
Und ich habe gedacht, nein.
Beim Klavier spielen kann man sitzen.
Und Klavier war wirklich mein Ding. Da habe ich mich ganz wohl gefühlt.
Okay. Und wann hast du dann letztendlich die Entscheidung für dich getroffen, dein Leben mit der Musik zu verbringen? Also jetzt zumindest mal Klavierstudien aufzunehmen?
Genau, ich war 18 und
18.
Ich wollte in Madrid Musikhochschule studieren. Es war aber an der Zeit ganz, ganz schwierig, einen Studentenplatz zu bekommen. So, ich habe mich an der Hochschule für Ingenieurie, ich wäre ein Ingenieur gewesen, angemeldet und die Aufnahmeprüfung für Musikhochschule war viel später, im November. Da habe ich es aber geschafft und dann haben meine Eltern akzeptieren müssen, dass ich eine Musikerin sein wollte.
Aber du warst eigentlich für Ingenieurwesen.
Ja, genau.
Für was für einen Bereich?
Oder? Informatik.
Informatik.
Ja, genau.
Wäre auch, also es wäre zumindest...
Das ist ganz unterschiedlich, oder?
Im Sinne des Vaters wahrscheinlich gewesen, dass das halt was Handfestes ist, dass man da eigentlich Geld damit verdienen kann und nicht in die große, weite Theaterwelt
genau.
hinausgeht.
Das haben sie gesagt.
Ne? Ja,
ja,
das kann ich
sie auch recht.
Habt ihr diese Diskussionen gehabt zu Hause?
Ja. Ja, das ja? ist, genau, ja, darüber ja. haben wir irgendwann gesprochen, mhm. ja.
Du warst aber 18, du hast dich dann durchgesetzt?
Ja, und dann habe ich in Madrid Musikhochschule Bachelor studiert und danach, am Ende war ich 22. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich bin zu jung und ich möchte ganz viel mehr lernen und wissen und sehen. Ich habe ein Stipendium bekommen, um Master zu studieren und ich bin nach Frankreich umgezogen.
Jetzt eins würde mich mal interessieren, weil ich habe das jetzt so gelesen in der Vita. Du hast dann Solo-Piano studiert. Ist das was Besonderes, beziehungsweise unterscheidet sich ein Solo-Piano-Studium von einem anderen Tasteninstrument-Studium?
Ja, nee, natürlich nicht. Was ich damit meine, ist, dass ich zuerst... solches Studium gemacht habe und danach, aber viel später, Korrepetition und Begleitungsstudium.
Du sprichst dieses Wort so herrlich aus, Korrepetition. Es gibt ja so Worte, die treiben einen in den Wahnsinn. Ne? Also, da gehört es für mich dazu. Ich
genau.
sage einfach das K-Wort. Nee, also es ist quasi ein ich sage in Anführungszeichen, ein normales TAS, also... in dem Fall Klavierstudium gewesen. Das hat jetzt nicht eine Besonderheit, weil, nur weil das
Solo davor steht. Nee, weil manche studieren Kammermusik.
Das unterscheidet
sich. Also Klavier, Kammermusik und manche Klavier Liedbegleitung oder Operkorrepetition und manche studieren Solo. Und ich habe am Anfang Solo studiert. Genau. Das bedeutet, dass ich sehr viel geübt habe und dass ich das große Repertoire gespielt habe. Das ist am Ende.
Das ist letztendlich, verbirgt sich
genau.
hinter Solo. Viel Arbeit.
Viel okay. Arbeit, okay. Genau.
Diese Studien hast du dann, hatten wir gerade schon angerissen, bist in Spanien und Frankreich, bist du denen dann auch nachgegangen?
Ja genau, und in Frankreich, in Paris habe ich 4 Jahre gewohnt, 4 Jahre lang. Irgendwann war das Stipendium nicht mehr da, so ich habe auch gearbeitet und,
okay. Darf
und
ich
studiert.
Fragen, darf ich fragen, was du nebenher gemacht hast, um arbeiten? Hast du Klavierunterricht
als
gegeben?
Als Musiker, genau. Klavierunterricht, ich habe auch alles Mögliche begleitet. Ich habe 2 Chören begleitet, das war eine tolle Erfahrung. Irgendwann habe ich auch, ich weiß es nicht, alles unterrichten, Sprachen auch.
Mhm. Okay, ja, da bist du ja auch ganz fit, ne? Auf jeden Fall haben wir schon gehört. Hast du auch mal, ich sage jetzt mal, populäre Musik gemacht oder immer Klassik?
Habe ich, ja, was, weil alles hat mich interessiert. Das war irgendwann ein Problem fast. Ich habe ein bisschen Jazz gelernt. Ich habe ganz viel Pop- und Rockmusik gespielt, nur aus Spaß, mit Freunden vielleicht. Mhm. Am Freitagabend, am Samstagabend. Also nicht mit beruflichen Zielen, aber aus Spaß, ja, ganz, ganz viel. Ganz viel. Und das ist alles auch heutzutage sehr nützlich, um das Ballett zu begleiten. Also als Ballettkorrepetitorin für Oper, das hat gar nichts zu tun. Aber als Ballettkorrepetitorin, das war eine tolle Erfahrung, dass ich alles dieses Repertoire auch ein bisschen gespielt habe, weil die sind jetzt Werkzeuge, die da sind.
Mhm. Also war es schon wichtig, ja. Mhm. Danach folgte dann die Station Bella Italia.
Genau, da danach möchte ich jetzt war mal kurz, Bella Italia.
Da möchte ich jetzt mal ganz kurz nochmal das Thema ändern, nämlich das, was wir gerade angesprochen haben, du sprichst nämlich gleich mehrere Fremdsprachen, finde ich spannend, und zwar Italienisch, Französisch, ja. Englisch und Deutsch, wie man hört. Mhm. Hast du das eigentlich schon in der Schule gelernt
als du in die
Länder gegangen bist?
Ich habe das schon 3-mal gemacht. Als ich erst in Frankreich gelandet bin, könnte ich kein Wort Französisch, ich habe da alles gelernt. Mhm. Ich habe ganz viel geübt und ich mag Sprachen auch. Und ich habe Französisch ziemlich gut gelernt. In Italien war das Gleiche. In Italien war es aber einfacher, weil ja, Italienisch ist fast wie Spanisch. Und in Deutschland das Gleiche. Ich bin hierher vor 3,5 Jahren angekommen und ich könnte nicht guten Tag und gute Nacht sagen. Das könnte ich noch nicht. Ich habe hier alles gelernt und lerne ich immer noch.
Wow, du bist aber in dem Fall wirklich sehr sprachbegabt. Das ist einem natürlich in die Wiege gelegt oder auch nicht, ne?
Ja, aber, es gehört meiner Familie ein bisschen.
Ja? Ja. Es liegt in den Genen, oder?
Ja, genau.
So sind
ein
die alle
schon.
Sprachbegabt?
Ja, und in die Interessen auch.
Okay. Ich würde sagen, wie es bei dir nach dem Studium weitergegangen ist, warum du auch mit dem Ballett zu tun hast jetzt und wie man letztendlich in Ulm landet, darüber unterhalten wir uns dann nach dem nächsten Musikstück, oder?
Super, ja.
Die Plattform auf FreeFM und eingebettet darin ist alle vier Wochen die Reihe rund um Menschen am Theater Ulm. Gerade reden wir mit der spanischen Pianistin Eva Lorente Diaz über ihren Weg von Spanien hinaus in die weite Welt der internationalen Bühnen und letztendlich nach Ulm. Wir haben zuletzt über deine Studienzeit in Spanien und Frankreich und Italien natürlich gesprochen und über dein sprachliches Talent. Was folgte denn direkt, als du mit deinem Klavierstudium dann fertig warst? So, was waren denn so die ersten Schritte?
So, das war das Jahr 2008, glaube ich. Und ich bin aber mit meinem Professor noch ein bisschen länger geblieben. Er wollte, dass ich Wettbewerbe mache und dass ich eine solistische Karriere anfange. Und ich habe das ein bisschen versucht. Ich habe einen nicht total unwichtigen Preis gewonnen, bei einem Wettbewerb in Paris, und danach habe ich ein Jahr fast Solo-Recitals gespielt, ganz viel gereist und so. Und danach kommt die Entscheidung, ob man weitermacht in der Richtung oder nicht und was anders macht.
Und das war dann ein Punkt?
Das war es schwierig für mich. Das war ein bisschen eine kleine Krise. Mein Prof hat gewollt, dass ich weitermache. Ich aber nicht. Erstens, weil ich habe mich nicht stark genug gefühlt. Ich war immer alleine. Das ist einfach nicht für mich. Und dann zweitens auch, weil ich fand, ja, ich bin schon 25, 26 und jetzt möchte ich arbeiten und jetzt möchte ich total unabhängig sein und jetzt möchte ich ein Erwachsener sein. Und ja, sowieso, ich war kein Solisten erstes Niveau, das ist klar. Und ich habe gedacht, nein, das ist nicht mein Weg. So, ich habe meinen Weg gesucht. Das war nicht einfach, einen Weg zu suchen.
Ach, das ist, glaube ich, nie einfach, den Weg zu finden. Aber genau. Wenn man ihn dann gefunden hat. Du hast dir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich glaube, bei Roberto ging das ja alles viel, viel schneller da, wie du erzählt hast. Du warst dann Mitte 20, hast du gerade gesagt?
Ich war Mitte 20, genau. Ich habe ein Stipendium für United States bekommen. Ich bin aber nicht hingegangen.
Nein?
Last Minute habe ich abgesagt.
Okay. Man kann Last Minute fliegen oder Last Minute absagen.
Genau, oder Last Minute absagen. Ich habe abgesagt und ich bin nach Italien gefahren, umgezogen. Ich habe etwas gesucht und am Anfang, was ich gefunden habe, war das Ballett. Ich habe eine Ballettkompanie begleitet, Così Stefanescu, das war in Reggio Emilia. Und danach habe ich auch in Spanien noch ein Jahr inzwischen bei einer Ballettschule gearbeitet. So habe ich mit Ballett angefangen.
Okay.
Genau. Mittlerweile habe ich oft Sängern gehabt, die mich gesucht haben, weil sie Hilfe mit Französisch gebraucht haben.
Ah ja.
Italienische Sänger, so hat das Ding angefangen. Und irgendwann hat jemand einen Chorrepetitor für eine Operaproduktion gebraucht und mich gesucht. Und dann habe ich das auch gemacht, als ich Ballett begleitet habe. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich bin jetzt in Italien, es wäre toll, vormittags zu arbeiten bei der Company und nachmittags nochmal zu studieren. Weil ich habe gefunden, dass Oper einfach mein Welt ist und mein Weg und das alles, was ich gesucht hatte.
Da hast du dann nochmal studiert, Liedbegleitung und Chorrepetition.
Genau.
Chorrepetition. Jetzt kommen wir dann langsam mal auf die brennende Frage, was sich denn eigentlich hinter diesem Begriff genau verbirgt oder beziehungsweise wo kommt er denn überhaupt her?
Das Wort.
Ja, das Wort.
Chorrepetition kommt aus.
Chorrepetition.
Genau.
Jetzt habe ich es richtig gesagt.
Das Chor kann man weglassen kurz. Repetiteur ist das französische Wort, das kommt aus Französisch eigentlich. Und répéter ist das Verb und bedeutet einfach proben.
Ah, so einfach kann es sein, ne?
So einfach. So ein Repetiteur ist ein Pianist, der über, nicht nur natürlich, wir haben ganz viele verschiedene Aufgaben, aber es ist ein Pianist, der dafür die Proben ist. Also das statt das Orchester in der Probe spielt. Das ist, was ein Repetiteur macht. Und das Wort, das Präposition ist wahrscheinlich ein Chor. keine Ahnung. Also das Chor hat mit Kooperation zu tun, weil wir mit dem Dirigent und mit Sängern direkt arbeiten. Genau, so ist es.
Das heißt, ihr habt eigentlich eine ziemlich schwere Aufgabe, insofern ihr ersetzt eigentlich erstmal das Orchester zu jedem Zeitpunkt.
Ja, das ist unsere erste Aufgabe als Oberkorrepetitor. Man spielt bei szenischer Probe statt das Orchester, weil natürlich kann das Orchester nicht das.
Ja, klar, kann man nicht ständig.
Also total unpraktisch. So wie wir spielen, was man Klavierauszug nennt, bei der szenischen Probe. Das ist eine von unseren ganz vielen Aufgaben.
Du hast jetzt gerade gesagt, den Klavierauszug. Das heißt, es gibt quasi auch gerade für solche Proben und so wahrscheinlich dann auch spezielle Noten, die das Ganze auch ein bisschen mehr zusammenfassen. Weil wenn du jetzt nur das Klavier spielen würdest aus dem Orchesterwerk, würde dir was fehlen. Du musst das ja irgendwie zusammenfassen, oder?
Jein. Also der Dirigent hat das Orchesterpartitur mit alles, was da passiert. Sängerin und Pianist und wahrscheinlich Regisseur auch haben was man Klavierauszug nennt. Und da kann man alle Sänger, also die Partien von alle Sänger sehen und eine Klavierreduktion könnte man auf Deutsch sagen vielleicht, so wie ein Resümee von was alles, was im Orchester passiert, wird für Klavier geschrieben. Und das braucht ist weniger Platz. Wir spielen also das ist nur eine Orientation, wir spielen nicht genau das. Wir versuchen das Orchester zu imitieren und das bedeutet, manchmal spielt man manche Dinge nicht oder manchmal spielt man manche Dinge anders, als da geschrieben werden.
Okay. Das ist ja eigentlich, glaube ich, eine ziemlich spannende Situation, weil du teilst ja in einem sehr frühen Stadium, teilst du dir den Raum ja mit den Sängern. Ich kann mir vorstellen, dass es da manchmal auch durchaus auch mal schwere Momente gibt. Also wenn die nicht reinkommen oder so, ist es eigentlich, finde ich, klingt das für mich nach einer sehr intimen Atmosphäre.
Ja, aber das fängt schon früher an, weil anders, was wir machen, ist, wir arbeiten mit den Sängern individuell in dem Einstudieren von dem Stück. Und das fängt ganz früh an, viel früher als die szenische Proben.
Ah ja, okay.
Genau, wir lernen die Partie zusammen, wir arbeiten auf die Musik, eventuell auf die Stimme, auf die Interpretation, auf die Aussprache vom Text. Und auch deswegen sind die Sprache ganz, ganz wichtig, dass man gut versteht, was da geschrieben ist und wie das ausgesprochen sein muss. Genau, so wir lernen die Partie mit den Sängern, das ist intim, wie du sagst, weil wir nur unter zwei sind.
Ja, eben, das meine ich. Genau. Also, das ist ja schon eigentlich eine sehr vertrauensvolle Situation. Weil,
Es ist ganz interessant auch. Es ist hochinteressant. Ich finde, das ist vielleicht von alles mein Job, von alles, was ich mache, was ich am meisten mag, ist genau das. Die Korrepetitionsstunde nennt man das oder Vocal Coach.
Vocal Coach finde ich gut, kann ich alles einfach aussprechen. Ne?
Ich finde es auch besser, weil wir coachen ein bisschen die Sänger. Also wir versuchen zu helfen. Nicht nur unterrichten und korrigieren und verbessern und das alles, aber überhaupt die Sänger gut kennen und die Musik gut kennen und irgendwie zu helfen, dass die zwei zusammenpassen.
Ja, aber du hast gerade angesprochen, ich habe nämlich gelesen, dass zwischendurch hast du tatsächlich auch mal eine Weile lang unterrichtet, nämlich in Trossingen.
Ja, ich habe überall unterrichtet.
Wieder
in Frankreich habe ich unterrichtet,
okay.
In Italien auch.
Ja. Also das macht dir auch Spaß? Das
ja, total.
Machst du gerne?
Ich mag Menschen.
Ja.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung für deinen Job.
Ja, so ist es.
Ja, und seit Oktober 2016 bist du dann in der Donaustadt, bist hier gelandet, einer Stadt, die sich auf die Flaggen schreibt, eine internationale Stadt zu sein.
Eine internationale, ja.
Wie hast du Ulm erlebt, dass du hier angekommen bist?
Ganz, ganz gut. Es war für mich am Anfang ganz viel, weil, wie gesagt, ich begleite das Ballett. Und auch Oper. Im Ballett hatte ich schon viel Erfahrung, in Oper noch nicht. Ich hatte nur zwei Produktionen gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. So, am Anfang war es ein bisschen Overdose, die ersten Monate. Danach, es war einfach super. Das Theater ist sehr, sehr interessant. Es gibt viele verschiedene Leute. Es gibt keine langweilige Leute.
Das und die Ballett.
Das, ja. Okay. Die Arbeit ist ganz, ganz schön. Das Ding ist, dass ich lebe im Theater, ich bin immer da. So, die Stadt kenne ich eigentlich ganz wenig.
Die deine Stadt ist das Theater.
Genau, meine so. Stadt, Ulm ist da rein.
Ist da rein. Fühlst dich aber trotzdem zu Hause und angekommen hier,
total,
oder?
Ja, total.
Du, wie ich gehört habe, hast du mir vorher im Vertrauen schon gesagt, du wirst am Theater bleiben. Wir haben ja einen Intendentenwechsel anstehen, das wird sich sehr viel verändern, da werden wir nachher auch mit Roberto noch drüber sprechen. Du wirst da bleiben.
Ich bleibe erstmal. Da, genau.
Okay, gut. Aktuell arbeitest du also fürs Ballett und fürs Musiktheater. Eine Frage zum Abschluss von unserer zweiten Runde. Hier gab es bisher ein Stück, das dir ganz besonders viel Spaß gemacht hat.
Es ist immer das Letzte.
Gut, okay. In diesem Sinne würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal Musik und danach würde ich gern mit dem Roberto mal über die letzten vielen Jahre in Ulm sprechen.
Okay.
Ihr hört die allmonatliche Plattform rund ums Theater Ulm, inzwischen die 53. Ausgabe und die waren gefüllt mit vielen Gästen und interessanten Geschichten. Ein Mann, der hier schon ein paar Mal bei uns zu Gast war und mit dem sich immer wieder herrlich plaudern lässt, das ist der Ballettdirektor Roberto Scafati. Zum ersten Mal haben wir zwar uns hier offiziell in dieser Reihe im Oktober 2013 in der Plattform unterhalten. Das war übrigens damals die 10. Ausgabe dieser Reihe. Lange her, heute sitzen wir aller Wahrscheinlichkeit zum letzten Mal zusammen in dieser Runde. Denn Roberto, du verlässt Ulm zum Ende der Spielzeit. Wohin es geht und wie es dir damit geht, darüber reden wir später vielleicht noch ein bisschen. Ich würde heute mit dir sehr gerne deine Zeit am Theater Ulm Revue passieren lassen und über die eine oder andere Aufführung vielleicht etwas ausführlicher reden. Vorab mal eine Frage, ich weiß es gar nicht ganz, seit wann bist du denn jetzt eigentlich genau in Ulm? Du warst ja auch vor deiner Zeit als Ballettdirektor bereits schon hier, ne?
Ja, stimmt. Ich bin hier gekommen, ich erinnere mich immer noch die Datum, das war am 23. August 1994.
Okay. Wow. Weißt du ganz genau noch?
Ja, ich weiß ganz genau, weil ich hatte einen Freund hier und dann habe ich ihn besucht und dann hat er mir gesagt, ja, aber es gibt eine Vortanzmarkt, da habe ich Vortanz, aber ich war eigentlich in Urlaub. Und deswegen, ich erinnere mich ganz genau, weil am 20. war meine letzte Vorstellung, ich war in Oberen Rom. Und deswegen, dann bin ich geflogen von Rom bis hier. Und dann war ich, das war ich in Milano. Von Milano war ein Tag in Milano und dann so am 23. August war ich hier. Und dann am 24. war die Vortanzen. Und damals war der Kupin, der Ballettdirektor. Wo er hat mir gesehen, wow, ich möchte gerne dich haben. Ich habe keinen Vertrag, aber ich möchte gerne dich haben. Ja, was machen wir dann? ich melde mich dann. Wahrscheinlich Januar kannst du herkommen. Und dann, okay, da war ich eine Woche hier, bin ich geblieben und dann bin ich wieder zurück nach Rom, Italien geflogen. Und nach 3 Tagen, er ruft mich an. Und sagt, am 15. September fängst du an.
Okay.
Was? Das war so. Und von da hat alles angefangen hier in Ulm.
Mhm. Aber wenn man dich jetzt sieht, draußen kann man dich ja leider nicht sehen, weil wir im Radio sind. Du hast ein Strahlen in den Augen, wenn du da drüber sitzt. Das heißt, das war ein schöner Start. Klingt ganz danach.
Absolut.
Ne?
Also ich war sehr glücklich, weil ich war in einer immengroßen Theater, da habe ich gearbeitet. In Rom war 100 Tänzer, in Napoli über 60 Tänzer. Bin ich hergekommen, damals waren mehrere Tänzer, da war 15 Tänzer. Wow, so kleine Company und jeder hat zu tun, jeder kann tanzen, jeder kann dann ist wie ein bisschen mehr wie eine Familie. Und das war für mich wirklich eine große Freude. Ich habe so viel gelernt und für mich war, auch als Tänzer, obwohl bin ich hergekommen, ich war nicht mehr jung, weil ich war schon 28. Ich hatte schon meine Erfahrung als Tänzer, aber hier habe ich mehr als modern viel gelernt. Damals mit Kubin haben wir viele Sachen mit Vorzeit gemacht und das war wirklich toll. Also ich hatte große Erinnerung, wo immer noch im Kopf habe ich Othello getanzt, wenn ich das denke. Also da war wirklich tolle Sachen, war eine große Schule für mich.
Du bist dann auch immer da geblieben, man hat dich, es ist ja im Ballett, muss man sagen, und dann kam ja auch noch ein Intendantwechsel irgendwann, da ist ja schon so ein bisschen auch so manchmal so ein Kommen und Gehen, ja, es ist viel Bewegung drin, aber du bist uns erhalten geblieben, den Ulmern. Und hast dich langsam aber sicher wohl so weit nach vorne getanzt, dass man irgendwann dir mal auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, möchtest du nicht mehr, oder? Wie kam es dazu?
Ja, nee, das war so, dass, okay, sagen wir so, ich habe damals sehr gut geleistet auf die Bühne, wo das wäre auch schade, wenn mir nicht übernommen hätte. Also sowas aber gesagt. Ja, das muss auch so sein, weil manchmal
muss man schon sein, ne?
denk mal, dass er, ja, komm, nein, es ist nicht so. Das war auch für mich auch gut, weil ich habe schon angefangen zu choreografieren damals. Und da war eine tolle Erfahrung auch für mich, ob das weitergeht oder ob mir gefällt oder... Dann, klar, ich war 38, wenn der Ballettdirektor sagt zu mir, Roberto, wie geht weiter jetzt bei dir? Also ich werde hier nochmal bleiben, so 5 Jahre. Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, das muss jetzt, ich muss aufhören. Mhm. Und so war. Dann habe ich ein Jahr, ich war Freelance, aber genau der Ballettdirektor, wo damals da war, hat mich angeboten als Ballettmeister. Nach einem Jahr, wo ich gesagt habe, na, wieso nicht? Finde ich auch interessant. Ich hatte auch immer gerne Training gegeben. Und aber ich habe es zu ihm gesagt, aber trotzdem, ich möchte gerne choreografiert. Ne? Und der war ganz frei gesagt, das ist kein Problem, ich gebe dir auch was zu choreografieren. Dann habe ich viele Operette. Musical-Choreografie, das war toll, das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich. Bis dann, wenn der heutige Intendant hier in Teller-Ulm, Andrea Vostunis, hat mir gesagt, ob ich die Kompanie übernehmen wollte. Und dann mit großer Freude habe ich. Und das war wieder ein neuer Anfang.
Ja. Wann war das?
Es war 2009.
2009.
Ja.
Kam dann die große Entscheidung.
Ja.
Und da hieß das ja im Umkehrschluss so, und jetzt nochmal Ulm. Ja. Also wieder nicht weg, ne?
Ja, irgendwie. Ja, es ist so gegeben. Das war nie geplant, geplant. Und dann diese Karriere als Ballettdirektor und Choreograf, das sind zwei Jobs, das sind zwei verschiedene Sachen, weil Choreografie ist eine Sache, aber Direktor ist ein bisschen so Büroarbeiten und Psychologe arbeiten. Weil das die Tänzer da, wo da muss man schon verstehen, jeder hat seine Laune. Und das ist schon, war für mich auch eine große Herausforderung, muss ich sagen. Und ich kann nur anfangen und sagen, vielen Dank. Weil ich habe so viel gelernt, dass ich jetzt bereit bin, wegzugehen.
Das heißt, die 10 Jahre hast du jetzt nicht voll gemacht als Direktor,
ja.
Knapp. Jetzt heißt es bald auf zu neuen Ufern. Wenn du jetzt so mal zurückdenkst an die Zeit als Ballettdirektor, gibt es da irgendwas oder irgendeinen Punkt, wo du sagst, ja, das war so ein ganz besonderer Moment? Sicher gibt es viele, aber so, wenn du jetzt so zurückdenkst, so ein ganz besonderer oder ein Moment, wo du gesagt hast, ja, genau, das war's doch, wo ich eigentlich...
Ja, also das ist ganz einfach, weil das war nach ein Jahr, wo ich angefangen habe, da Ballett war ein bisschen kritisch, weil die wollte die Sparte Ballett schließen.
Ah ja, okay.
Und nach ein Jahr, dass ich Direktor war, die haben sich entschieden, nein, das bleibt mit dieser neuen... Direktion funktioniert super und und da muss ich auch sagen, meine erste Produktion, das war Coppelia damals, da war Stand Innovation ausverkauft, das war toll, also wir hatten schon da alles angefangen, wo ich wow, aber natürlich unsicher war, weil ich habe nur am Anfang gemacht, was ich gedacht habe, aber ob das funktioniert oder nicht funktioniert, das kann man nicht sagen, ne? Aber das war immer noch besser und besser und besser und besser, bis kann man schon sagen, dass Ulm jetzt international ist. Es ist bekannt in Europa, nicht nur in Deutschland. Und das freut mich sehr, muss ich sagen.
Das hast du einfach auch hinterlassen. Ich glaube, da kannst du, darfst du, sollst du auch stolz drauf sein. Ja. Auf jeden Fall. Und es hat sich auch viel getan in der Zeit, seit du hier bist. Es gibt ja jetzt auch dieses Ulm Moves zum Beispiel.
Ja,
das
genau.
War, glaube ich, vorher auch nicht so denkbar.
Nein,
da ist
nein.
Ein neues Bewusstsein in der Stadt aufgetaucht für die Tatsache, hey, wir haben hier eine Kompanie in der Stadt, wir haben also ein Drei-Sparten-Haus und da gehört eben auch der Tanz mit dazu.
Ja.
Das darfst du mitnehmen in deine nächste Station. Ich würde sagen, machen wir jetzt nochmal ganz kurz Musik. Dann würde ich ganz gerne noch über deine aktuelle Produktion, deine letzte, mit dir reden und natürlich vielleicht ganz kurz noch über die Zukunft.
Ja.
Die Plattform aktuell mit dem scheidenden Ballettdirektor Roberto Scafati, mit dem wir gerade über seine Zeit am Theater Ulm gesprochen haben, ein bisschen Revue passieren lassen haben. Jetzt lass uns doch nochmal ganz schnell über die aktuelle Produktion natürlich reden. Nicht, noch bist du ja nicht weg, du machst ja noch was, und nämlich Dornröschen. Zuletzt war der Schwanensee, jetzt Dornröschen. Krass, du zum Schluss nochmals die ganz großen Klassiker ab, oder wie?
Ja, ich glaube, dass als Direktor für mich so wichtig, also erst einmal, die war im November, Recortes und Aqua, die war eine Produktion, wo die Leute vielleicht nehmen den Titel, es ist nicht so bekannt oder was ist das, aber jetzt haben wir am 3. die letzte Vorstellung, es ist wieder ausverkauft, es ist auch eine tolle Sache. Dornröschen kennt jeder. Es ist so ein bisschen mehr eine Garantie für die Ohren mindestens, zu sagen, okay, wenn die Produktion mir nicht gefällt, das ist nicht der Fall. finde ich es auch wichtig, wenn man so eine Produktion macht, also ich selber, ich mag das nicht, weil ich habe wirklich Spaß, sowas zu machen. Und ich habe wirklich eine tolle Company, wo wirklich so engagiert sind und die geben alles möglich. Wir mag diese, jede Produktion mit Herz und ist eine wertvoll, sagen wir so, Produkt, wenn man so sagen wollen. Und lohnt sich unbedingt, diese Company in dieser neuen Produktion wiederzusehen.
Am 22. Februar als Premiere.
Richtig.
Gibt es noch Karten?
Es gibt noch Karten. Ich bitte, dass diese ist eine Produktion ohne Abonnement.
Ah ja, okay. Nicht im Abo, alles klar.
Deswegen, bitte Leute, nicht denken, dass wenn wir die Abonnement haben, dann denke ich, es sei drin. Nein, leider ist es nicht so. Ich mag das nicht, weil ohne Abonnement machen will, aber entweder mag ich eine Produktion so oder sonst wäre keine gewesen. So, deswegen finde ich, das muss man so schon sagen, das ist wichtig, dass die Leute wissen, es gibt kein Abonnement. So, ich sollte die Karte
freier Verkauf.
Freier Verkauf.
Wie viele Vorstellungen gibt es insgesamt?
10.
10, okay.
So,
und ja, und das ist dann eigentlich im Prinzip dann das für dich das Grande Finale. Jetzt lass uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Du verlässt uns Richtung Trier.
Richtig.
Trier, ja, kennt man. Wie bist du nach Trier gekommen? Wie kam's?
Ich habe mich einfach beworben.
Also das war jetzt nicht so, ich will unbedingt mal nach Trier oder tolle Kompanie oder.
Also erste Mal ist es eine Kompanie, wo zwei Tänzer mehr als hier.
Aha.
Ich habe eine Managerin. Wir haben ein Tanzhaus, das es nur für uns ist, wo ich toll finde, weil wir haben einen Ballettsaal, wir haben Garderoben, eine große Küche.
Das ist den Italienern natürlich die
genau.
Große Küche, da. Das ist
so, das ist sehr wichtig. Ja. Das Theater ist die Bühne ist so groß wie Ulm, so. Mhm. Und gleichzeitig ist eine römische Stadt. Also als Römer.
Okay. Wie konnte ich fragen?
Das wäre so. Wir haben eine halbe Stunde Luxemburg und so. Mhm. Nein, ich freue mich sehr.
Mhm. Du nimmst sehr viele von deinen Leuten mit, ne?
Ja.
Oder?
Ja, ich habe gesagt, dass ich dort gehe. Die haben gesagt, wir kommen mit.
Okay.
Gerne.
Okay, wie viel nimmst du mit? Nimmst du alle mit?
Also eigentlich, weil wir haben jetzt zwei Gäste. Ansonsten wäre alle gewesen.
Mhm.
Ja.
Und die zwei Gäste?
Die zwei Gäste nicht,
okay,
weil
die gehen, klar, ne? Ziehen woanders
ja,
hin.
Genau.
Ja, wann geht's los?
Am 8. August fangen wir an.
Der August ist der magische Monat, ne? Wie damals. Ganz neue Stadt, ganz neu. ganz neues Leben. Du bist dort wieder Operndirektor?
Als Ballettdirektor, ja.
Entschuldigung, ja. Blödsinn. Ballettdirektor natürlich, ja.
Richtig, genau so.
Das ist ja dann auch spannend, ne? So, man hat sich dann so seine Lorbeeren verdient und dann wird auch gar nicht mehr drunter machen wir es gar nicht mehr, ne?
Ja, nein. Genau.
Eine ganz witzige Geschichte, ich habe ja einen Zettel liegen, den hat mir der Paolo vorher reingereicht. Nochmal in Bezug auf Dornröschen, finde ich ganz lustig, man kann ein Meet and Greet mit dir gewinnen, habe ich gelesen. Wie funktioniert das denn?
Ja, wird dann in der Premiere Karte verkauft und dann wird aufgelöst und dann wir haben Samstagmorgens um im Ballesaal mit mir und die Tänzer, die können die Probe anschauen und dann Fragen stellen und entweder mir oder die Tänzer und ja, wird spannend.
Okay, hab auch noch nie gemacht so, oder?
Nein,
so mal
nein,
eine neue haben wir Idee, noch nicht gemacht. Ja. War das deine Idee?
Nein, das haben wir, nein, das war nicht meine Idee. Aber, ja.
Aber schön.
Ja,
okay.
Doch.
Ja, am 24. Februar wird man dann euch über die Schulter schauen können.
Richtig.
So, oh, schöne Idee. Ja, Mensch, Roberto, was soll ich noch sagen? Mir wird ja ganz, ganz wehmütig ums Herz, wenn ich mir so überlege. Eva, würde dir fehlen? Da hast du ja gar keinen Italiener mehr, mit dem du reden kannst.
Ja, total. Absolut. Roberto, ja. Sehr ja. Viel. Die Tänzer auch.
Die Tanz.
Ja.
Ist schon auch immer, wenn man euch, ich habe euch zwei oder dreimal witzigerweise erlebt, wir, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber zumindest einige waren gemeinsam unterwegs, das hat immer so furchtbar familiär ausgesehen, wenn ihr unterwegs wart. Also es scheint, das ist eine sehr, sehr schöne Stimmung und von daher kann ich mir fast vorstellen, dass die alle sagen, nee, Roberto, wir kommen mit.
Ja.
Ist ja auch.
Ja, es ist ein bisschen wie eine Familie.
Ja,
und Roberto ist der Papa, oder?
Und Roberto ist der Papa.
Genau. Ja, Roberto, was soll ich sagen? Ich wünsche dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Glück für die Zukunft, auf dass du auch in Trier wieder wunderbare Momente erlebst und dass du Ulm aber auch nicht vergisst.
Ah, nein.
Unsere netten Gespräche hier, kannst du ja in Trier dann auch mal gucken, ob es ein freies Radio gibt. Vielleicht gibt es da auch so eine schöne Reihe wie hier.
Ich möchte gerne Trier FM wirklich bedanken, weil ihr eine große Unterstützung gibt zu uns. Und das war wirklich toll. Jedes Mal, wenn ich ja da war, war eine sehr gute Resonanz. So, danke nochmal.
Ja, du, danke dir. Du warst immer, oder ihr seid immer herzlich willkommen vom Theater. Eva, was steht bei dir jetzt noch an in den nächsten Wochen, sage ich mal? Du hast gesagt, es gibt was Neues, ne?
Wir fangen morgen mit den Proben für Montezuma an.
Montezuma, das klingt doch Durchfall.
Das ist...
ja, nein, Entschuldigung.
Original wäre Moctezuma, das war ein mexikanischer König, König oder so etwas in die Richtung. Und das ist eine Oper aus Vivaldi, eine italienische Oper. Und erzählt der Moment, wo die Spanier nach Mexiko erst angekommen sind und die Konflikte, die die zwei Gesellschaften gehabt haben. Genau. Das ist aber sehr romantisch. Es gibt sehr viel Liebe und alles.
Ah ja, also in der Oper gibt es ja immer entweder großes Drama mit viel Toten oder Liebe. Also,
und da gibt es alles. Großes Drama mit viel Toten und Liebe.
Ja, okay.
Also, und tolle Musik. Wunderschöne Musik.
Okay.
Genau.
Gut, dann sage ich, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Die nächste Redaktion steht schon vor der Türe.
Ja, so kurz war es.
Ja, es ist immer sehr kurzweilig mit euch. Roberto, wie gesagt, alles Gute, toi, toi, toi. Ja.
Dankeschön.
Eva, wer weiß, vielleicht sehen wir uns das eine oder andere Mal noch hier. Ich glaube, dass die Reihe zumindest weitergeht, auch mit einem neuen Intendanten. Ich hoffe es, ich würde es mir zumindest wünschen. Ganz viele neue Leute werden wir dann haben, mit denen wir alle reden können.
Ja.
Da sind wir natürlich schon gespannt drauf. Jetzt bringen wir aber erstmal noch auf die 12 zu Ende, die letzte Spielzeit mit Andreas von Stuttnitz. Und in diesem Sinne sage ich, das war die 53. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon für Free FM war Rainer Markus Walter und im Studio bei uns waren Eva Lorente, und Roberto Scafati. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und hier geht's jetzt gleich weiter mit unserer portugiesischen Sendung Caravales. Tschüss, ciao miteinander.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.